Peter schon gesagt hat, ich komme aus Knittelfeld, also ich mit meiner Frau, mit der Heidi. Und für die, die die Gemeinde in Knittelfeld noch nie etwas davon gehört haben oder vielleicht sich nicht richtig vorstellen können, wir sind eine Gemeinde ziemlich gleich wie ihr. Also das, was ich jetzt in der Einleitung und auch in der Gebetsgemeinschaft erlebt habe, ist, das wäre in Knittelfeld ganz gleich. Also ihr seid, wenn ich das so sagen darf, eine normale Gemeinde. Eine normale Gemeinde mit, wie die Evi ausgedrückt hat, mit manchen Knödeln und manchen Problemen, mit manchen Sachen, die diskutiert werden. Und auch wir in Knittelfeld haben Dinge, die wir diskutieren, die uns Mühe bereiten zum Teil, die uns Sorgen bereiten. Eines davon möchte ich euch kurz oder ja mit euch teilen. Das ist hat ein bisschen, ja, nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel sogar mit dieser Corona-Geschichte zu tun. Genauso wie ihr, sondern auch wir im März in die Situation geworfen worden, da haben wir keinen Gottesdienst mehr machen zu können und haben uns dann überlegt, ja, wie kann man das weitermachen? Wir haben uns dann entschieden, Gottesdienst als Art Videogemeinschaft, wie eine Videokonferenz über eine Plattform, die heißt Zoom, anzubieten. Und auch wissend, dass das nicht für alle möglich ist, weil einfach nicht jeder die technische oder die, ja, das Wissen dafür hat, die technische Einrichtungen dafür hat. Aber trotzdem ungefähr die halbe Gemeinde war dann in der Lage, miteinander Gottesdienst zu feiern. Man hat sie zwar nicht jetzt persönlich gesehen, so wie wir uns heute sehen können. Du hast dann auf dem Bildschirm kleine Bildchen gehabt von den einzelnen Leuten, aber man hat miteinander reden können und das war wichtig. Das war wichtig für die Gemeinde, weil es einfach das Miteinander gestärkt hat. Andere Gemeinden, weiß ich, die sind einen anderen Weg gegangen, die haben gesagt, ja, wir probieren eine Predigt oder ein kleines Team hier in den Gottesdienstraum zu geben und die Predigt dann ebenfalls über das Internet auszustrahlen, sodass alle, die eben die Möglichkeit haben, die wenigstens auch die Predigt hören können. Und sehr viele verschiedene Formen sind in sehr rascher Zeit auf die Füße gestellt worden. Und wir haben alle sehr viel gelernt in dieser Zeit. Und wir haben nicht nur viel gelernt dazu, wir haben auch einige, sage ich mal, Schwierigkeiten uns eingehandelt damit. Und eine der Schwierigkeiten hat ein bisschen auch mit meiner Predigt heute zu tun, nämlich die Schwierigkeit, dass diese Möglichkeit, ich kann mir jetzt die Predigt ja übers Internet anschauen, natürlich bewirkt hat, dass da sehr viele Mitbewerber auch im Internet vorhanden sind, die ich auch mir anschauen kann. Nicht? Und wir haben ein paar Leute in unserer Gemeinde, die gesagt haben, oder eine Dame speziell, die gesagt hat, na, sie will jetzt gar nicht mehr in den Gottesdienst kommen, obwohl es ab Ende Mai, Anfang Juni wieder ganz normal möglich, ganz normal kann man nicht sagen, genau wie ihr das auch macht, mit größeren Abständen und mit Masken und so weiter. Aber es ist wieder möglich, Gottesdienst zu gehen. Dann hat sie gesagt, die will nicht mehr Gottesdienst kommen, weil sie genießt es, das im Internet sich anzuschauen. Warum? Weil natürlich, wie ich schon gesagt habe, der Mitbewerb ist groß. Da gibt es super Lobpreisangebote, da gibt es Predigten von namhaften Leuten, die man sich anhören kann. Also da gibt es die super Gemeinden. Aber es gibt keine normale Gemeinde. Deswegen habe ich gesagt, ihr seid genauso normal wie wir. Weil die normale Gemeinde, die lebt vom Miteinander, von der Gemeinschaft untereinander. Und von dem soll es auch heute in der Predigt gehen. Ich möchte mit einer Frage starten. Hat schon mal jemand zu euch gesagt, heute bist du aber richtig salzig? Klingt komisch, oder? Was soll man sich darunter vorstellen? Das Gegenteil. Kommt vielleicht öfter vor. Süß. Süß. Ich meine, heute bist du besonders süß. Würde auch komisch klingen, wenn es jemand zu mir sagt, weil es einfach nicht passt. Ich fühle mich nicht süß. Aber ein kleines Kind zum Beispiel, oder wenn ein Baby da wäre, ja, da passt es. Ein Verliebter zu seiner Geliebten sagt, du bist süß. Auch das ist normal. Es wäre nicht gut, wenn er sagen würde, du bist halt salzig. Sauer. Sauer schon eher, nicht? Na, heute bin ich aber sauer. Das hören wir öfter. Oder sei nicht so sauer. Aber salzig? Und doch, wenn dir jemand zu mir salzig sagen würde, wenn jemand zu mir sagen würde, ich bin halt salzig, dann ich würde mich freuen. Warum? Weil Jesus nämlich genau das von seinen Jüngern verlangt. Schauen wir uns ins Matthäus-Evangelium zwei Verse an, oder im Zusammenhang vielleicht ein paar Verse. Matthäus Kapitel 5, für die mitlesen möchten, ist Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Er ist auf einem Berg gewesen, so wie der Peter das vorher erzählt hat. Sie sind auf die Alm gegangen. Und die Jünger haben sich um ihn herumgesetzt und er hat dann begonnen, mit ihnen zu sprechen. Und das ist dann als die Bergpredigt bekannt, dieses Ereignis. Im Zuge dieser Bergpredigt heißt es im Kapitel 5, Vers 13, ihr, nämlich die Jünger, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr als hinausgeworfen, um von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter einen Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Starke Worte, die Jesus hier zu seinen Jüngern sagt. Das, was er von sich selbst an anderer Stelle sagt, nämlich er ist das Licht der Welt, das sagt er jetzt zu seinen Jüngern. Ihr seid das Licht der Welt. Und damit sagt er es auch zu uns. Er drückt dadurch aus, dass wir alle wichtig sind, ohne Wenn und Aber, ohne Unterschiede. Er sagt nicht, nur die drei sind Licht und die drei sind Salz, sondern ihr Jünger. Salz und Licht sind beides elementare Dinge, ohne die das Leben gar nicht möglich wäre. Ohne die das Leben auf der Erde gar nicht möglich wäre. Denn um funktionieren zu können, braucht unser Körper Salz. Das ist eine Grundvoraussetzung für unser Leben. Statistisch gesehen, habe ich nachgeschaut, verbraucht bzw. isst jeder von uns ca. 5 bis 8 Gramm Salz pro Tag. Das macht so ca. im Jahr zwar so Kilobackeln an Salz aus. Das brauchen wir, das braucht unser Organismus, unser Körper, um zu leben. Salz ist etwas Besonderes. In einem Artikel der Zeitschrift Welt habe ich gelesen, Salz ist unter allen Edelsteinen der kostbarste, hatte der Chemiker Justus von Liebig bemerkt und in der Mitte des 19. Jahrhunderts seinen weltberühmten Fleischextrakt, das war der Vorläufer von Maggi, das kennen die meisten vielleicht, damit unbegrenzte Haltbarkeit verliehen. Salz ist ein Stein, ein lebendiger Stein. Salz ist ein normaler Stein, der einzige Stein, den der Mensch auch essen kann. Essen soll, essen muss. Der Körper braucht das Salz nämlich, um Nährstoffe zu transportieren. Er braucht es, um Nervenreize weiterzuleiten oder die Muskeln anzuspannen. Salzmangel kann tödlich sein. Zur Zeit Jesu war Salz eine große Kostbarkeit und nicht so wie heute in unserem Supermarkt, wie wir es auch hier in einem Beispiel von einem Supermarktregal sehen, in großer Auswahl und ohne Hindernisse verfügbar. Heutzutage kostet Salz fast nichts im Supermarkt. Damals war Salz wertvoll wie Gold. In manchen Beschreibungen der Salzbergwerke, die es in Österreich gibt, in Hallstatt zum Beispiel, wird vom weißen Gold gesprochen. Eben weil es so einen großen Wert gehabt hat. Römische Legionäre zum Beispiel haben einen Teil ihres Lohns als Salzration ausbezahlt bekommen. Von dort kommt auch die Bezeichnung Salär. Der hat sein Salär bekommen, weil Sal das lateinische Wort für Salz ist. Viele Jahrtausende lang war Salz das einzige Mittel, um Fisch oder Fleisch oder Früchte und Gemüse längere Zeit haltbar zu machen, zu konservieren. Salz hat nämlich die Eigenschaft, die Feuchtigkeit zu entziehen, in der Bakterien gedeihen könnten, und so verhindert es den Fäulnisprozess. Wozu wird Salz noch verwendet? Keine Angst, es geht nicht nur um Salz heute. Salz wird nicht nur als Streumittel eben beim Essen verwendet, es wird auch als Auftaumittel im Winter verwendet. Auch das Bild kennen wir gut, hinter so einem Ding nachfahren. Der größte Abnehmer von Salz ist jedoch die chemische Industrie. Die braucht ungefähr 80% unseres der Salzgewinnung. Salz besteht chemisch, wie die meisten hoffentlich noch von der Schule wissen, aus Natrium und Chlor. Und speziell das Chlor wird für die Herstellung von Kunststoffen verwendet. PVC zum Beispiel, der Kunststoff, der bekannte, ist Polyvinylchlorid. Da ist das Chlor ein ganz wichtiger Bestandteil. Aber auch keramische Glasuren, Wasserenthärtung und viele andere Dinge kommt Salz vor. Oder eben ein Teil des Chlor und andere Sachen. Einige von euch wissen vielleicht, dass ich in Leoben Bergbau studiert habe. Und deswegen hat mich auch interessiert, wo kommt das Salz eigentlich her? Die meisten, ja, wo kommt Salz her? Wer weiß es? Nicht nur im Supermarkt.
Meereswasser,
ja. Eigentlich hauptsächlich Meereswasser, aber jetzt in mehreren Formen. Eine Form zum Beispiel ist, dass Salz im Bergbau abgebaut wird. Da gibt es zwei Versionen, entweder trocken oder nass. Was wir hier sehen, ist ein Abbau in einem Bergwerk in Sizilien. Alles Weiße, was wir hier auf diesem Bild sehen können, ist reines Salz. Ich habe mir diese Firma selber mal angeschaut und das ist ganz toll. Da wird alles, der Abbau, die Sortierung, alles passiert unter Tage. Wenn du hinkommst, siehst du nur einen Parkplatz und einen Stolleneingang. Da fahren die LKW mit dem Salzpackerl hinten drauf zum Supermarkt, also zum Großhändler. Alles fix fertig unter Tage. In Österreich passiert das nicht so. Da haben wir andere Salzlagerstätten. Da wird das Wasser in das Gebirge gepumpt, löst dort das Salz heraus und die gesättigte Salzlösung, die Sole, wird dann in der Saline erhitzt und so auf diese Art wird das Salz durch Hitze gewonnen. Oder eine andere Form der Gewinnung durch Hitze ist, was wir hier sehen können, eine Salz, das heißt auch Saline, wo die Sonnenenergie dafür verwendet wird, das Salz aus dem Meerwasser herauszulösen, indem die Sonne einfach das Wasser verdampft. Sowas kann man finden, wenn man in Kroatien auf Urlaub fährt zum Beispiel. Sowas war auch die Methode, wie zur Zeit Jesu das Salz hauptsächlich abgewonnen wurde, nämlich aus dem Toten Meer, das ja durch seinen hohen Salzgehalt besonders dafür geeignet war. Wir kennen auch die Geschichte aus dem Alten Testament, wo die Frau vom Lot dann zu einer Salzsäule erstarrt ist an der Küste dieses Meeres. Also das ist jetzt mal ein kurzer Exkurs gewesen, wo kommt das Salz her? Aber wenn wir zum Text zurückkommen, dann interessieren uns mehr die Eigenschaften des Salzes. Wenn wir ins Geschäft gehen, um Salz zu kaufen, dann interessiert uns hauptsächlich die Würzkraft, damit eben die Speisen schmackhafter werden. Uns interessiert der Salzstreuer. Wenn man das Salz jetzt ein bisschen genauer anschaut, dann kann man erkennen, das sind lauter kleine Kristalle, genau genommen sind sie wie kleine Würfelchen, die alle gleich ausschauen. Alle völlig gleich ausschauen. Gleich weiß, alle haben ihre 8 Ecken, eben kleine Würfelchen. Und es rieselt, oder sollte zumindest rieseln, weil sonst haben wir mit dem Salzstreuen Probleme. Salz kann erst dann seine Wirkung entfalten, wenn es richtig eingesetzt wird. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Da ist die Wirkung null. Wenn wir das Salz im Supermarkt stehen lassen, dann hat es absolut keine Wirkung. Mancher mag vielleicht schauen, ja gut, das sind schöne Farben, aber das ist schon wirklich alles, was diese Wirkung hat. Das Salz selber hat keine Wirkung, erst wenn es aus dem Salzstreuer herauskommt. Erst wenn es gestreut wird. Und auch dann, wie gesagt, wenn es richtig eingesetzt wird. Wenn ich nur ein einziges Körnchen nehmen würde, ich glaube, das würde gar nicht einmal auffallen. Ein kleines Salzkorn in einem Hefenwasser, um eine Suppe zu salzen, wird nicht wirklich sehr salzig werden. Wenn ich das ganze Backel nehmen würde, auch zu viel. Also die Dosierung ist sehr, sehr wichtig. Als Student habe ich einmal ein Buch gelesen, das hat geheißen Out of the Salt Shaker, aus dem Salzstreuer heraus. Da ist es darum gegangen, die Botschaft von Jesus Christus nicht im Regal stehen zu lassen, sondern dorthin zu bringen, wo eben die Wirkung gewünscht wird. Dorthin, wo die Leute einen Vorteil haben davon. Damit andere sich an der Wirkung dieses Salzes unter Anführungszeichen freuen können. An der Wirkung, egal ob es jetzt ein Streusalz ist im Winter oder als Salz am Frühstücksbrot. Wenn Jesus seine Zuhörer als Salz der Erde anspricht, was meint er damit? Meint er damit, sie sollen den anderen den Weg freisalzen im Winter? Jesus fordert seine Jünger auf, wirksam zu werden, so wie das Salz wirksam sein kann. Und wie schon gesagt, damit es wirksam sein kann, muss es ausgestreut werden. Es nützt nichts, es im Regal zu lassen. Wenn Jesus also sagt, ihr seid das Salz, oder 2 Verse später, ihr seid das Licht der Welt, dann meint er, wir sollen die Wirkung, er weist uns eine wichtige, eine bedeutende Rolle zu. Er sagt, du bist wichtig, ich brauche dich, ich brauche euch als Jünger. Aber wofür? Kann es sein, dass Gott wirklich alle und damit auch mich und jeden Einzelnen brauchen kann? Eindeutig ja. So wie jedes einzelne Salzkorn nicht richtig würzen kann, wenn es alleine bleibt, ist es auch mit uns Menschen. Die Gemeinschaft miteinander macht es aus. Erst gemeinsam sind wir wirklich stark und können etwas bewegen. Denn genauso wie beim Salz, eine gewisse Menge Salz ist notwendig, um die Wirkung zu bewirken, um Essen würzig zu machen. In Gottes Augen ist jeder, so wie bei den Salzkörnchen hier, alle gleich groß, alle gleich bedeutend. Egal, ob der jetzt Doktor irgendwie vor seinem Namen stehen hat oder egal, was er tut. Und das ist ein wichtiges Merkmal einer gesunden Gemeinde, dass jeder gleich wichtig ist, jeder gleich bedeutend ist, gleich wertvoll ist. Obwohl wir alle jetzt einzige Abweichung von diesem Gleichnis mit den Salzkörnern, wir schauen nicht alle ganz gleich aus. Also wir sind nicht alle gleichförmig, weiß, poliert, glänzend. Wir haben alle unsere Ecken und Kanten, ja, das schon, aber wir haben den gleichen Wert, wir haben die gleiche Bedeutung vor Gott. Und wir haben unterschiedliche Gaben und unterschiedliche Fähigkeiten. Und mit diesen Fähigkeiten will uns Gott gebrauchen, als Gemeinde gemeinsam Gottes Wort weiterzusagen. Jeden von uns gebraucht Gott auf seine Weise, nicht auf unsere eigene Weise, auf seine Weise. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht in die Gefahr kommen, uns mit anderen zu vergleichen und sagen, der kann das besser oder der kann jenes besser oder die Gemeinde macht das super mit dem Lobpreis, wir sind ganz schwach, wir können das nicht. Falsch. Die Aufgaben im Reich Gottes sind einfach unterschiedlich. Paulus schreibt sehr oft in seinen Briefen davon, vor allem an die Gemeinde in Korinth. Im 1. Korintherbrief heißt es, 1. Korinther 3, ich bin es, wenn einer sagt, ich bin es Paulus, der andere sagt, ich bin es Apostels, ihr seid menschlich. Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid. Und zwar, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gebracht, gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen als nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Also es geht ums gemeinsam etwas tun. Paulus vergleicht in diesem Brief die Gemeinde mit verschiedenen Bildern. Zum einen mit dem Ackerfeld, das ich gerade vorgelesen habe, in einem anderen Bild, das Bild des Körpers. Auch ein sehr häufig verwendetes Bild, das mir persönlich am besten gefällt. Paulus versucht den Korinthern anhand eines lebendigen Organismus klarzumachen, eben, dass sie alle unterschiedlich sind, aber jeder eigene Aufgaben hat, jeder spezielle Aufgaben hat. Kapitel 12. Wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, wir sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn nun der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehöre deshalb nicht zum Leib? Oder wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge? Und so weiter und so weiter. Wir sind alle Mitglieder in einem einzigartigen Leib Gottes, nämlich in der Gemeinde, nicht nur in der Gemeinde in Kapfenberg oder in Knittelfeld, sondern in der Gemeinde, wenn man jetzt die weltweite Gemeinde betrachtet, sind wir ein wichtiger Teil, wir alle gemeinsam. Ein Leib, ein Körper besteht eben, wie Paulus beschrieben hat, aus sehr vielen Teilen und das Ohr kann nicht sagen, nein, ich mag halt nicht. Heute kommt es einmal ohne mich aus. Oder der Fuß. Ja, manche haben merken immer wieder, speziell wenn sie älter werden, dass der Fuß vielleicht doch nicht so mag, weil er eben nicht mehr die Kraft hat, wie er es früher gehabt hat. Aber er ist genauso wichtig. Dazu ist mir eine Zeichnung eingefallen, die wir zu Hause bei uns in der Wohnung hängen haben, wo auf humorvolle Weise gezeigt wird, wie ein Mensch, der menschliche Körper funktioniert. Auf dem Bild kennst du nicht sehr viel erkennen, vermutlich. Deswegen möchte ich euch zwei Beispiele davon zeigen. Zum einen die Lunge. Da ist ein Sauerstofftank gezeichnet und ein paar Mechaniker, die herumschrauben und Ventile auf und zu machen. Und so wird versucht, den Mensch als Fabrik zu zeigen. Warum ich das Bild zeige, ist, da sind immer wieder kleine Männchen, die sind ein bisschen schlecht zu erkennen. Da arbeitet einer, wie gesagt. Also ein Organismus, ein Leib, der aus vielen einzelnen kleinen Mitarbeitern besteht, das soll das Bild ein bisschen verdeutlichen. Oder das Ohr, da gibt es ja sogar jemanden, der für die Abfallreinigung zuständig ist. Überall wird gearbeitet in diesem Körper. Und ich glaube, so soll es auch in der Gemeinde sein. Denn in sehr vielen Gemeinden ist es doch so, und auch das gehört zu einer, wie ich gesagt habe, normalen Gemeinde dazu, dass es gibt ein paar Leute, die tun was, und ein paar Leute tun was. Die einen tun in der Vorbereitung, in der Leitung, beim Putzen. Sie helfen mit, dass die Gemeinde wächst. Sie gehen raus, erzählen das Evangelium. Sie gehen. Und dann gibt es andere, die kommen am Sonntag her, sitzen sie hin und tun nur zuhören. So konsumentenmäßig. Und wir haben das leider auch in Knittelfeld. Und das bereitet uns Mühe, auch diese Leute zu motivieren, an der Gemeinschaft, an dem Miteinander teilzuhaben, nämlich mitzumachen. So wie der Paulus geschrieben hat, es muss nicht jeder mit der Gießkannel herumlaufen und begießen, weil irgendwann wird das dann, jeder Gärtner weiß, dass zu viel Gießen auch nicht gut ist, genauso wenig wie zu wenig Gießen. Welchen Auftrag hat die Gemeinde? Leute mit Jesus bekannt zu machen, das Wort Gottes zu lehren, einander zu lieben und andere zu lieben. Gibt es für Gemeindemitarbeiter Arbeitszeiten? 6-2, 9-5, also von 9 bis 5. Die verschiedenen Schlagworte mal versucht zu gebrauchen. Welche Tage, Montag bis Freitag, nur Sonntag? An welchen Tagen arbeitet ein Gemeindemitarbeiter? Ich denke, das Bild vom Körper, vom Leib, hilft uns auch das, diese Frage zu beantworten, denn das Ohr sagt auch nicht, nein. Ich komme erst in 2 Stunden dran. Jetzt habe ich Pause. Oder der Fuß. Mitarbeiten mit dem Herrn gemeinsam in einem Leib. Beinhaltet, mit anderen Zeit zu verbringen und sie mit Jesus bekannt zu machen. Wenn es sein muss, auch mit Worten, wie jemand einmal gesagt hat. Sich mit anderen Christen zu treffen und voneinander zu lernen. Und sich gegenseitig zu ermutigen und zu stärken, auch in Zeiten von Corona, auch in Zeiten, wo es eben nicht leicht möglich ist. Wir hier in Österreich, wir genießen ja die Freiheit. Wir haben ja die Möglichkeit, uns zu treffen. Wir haben ein paar Mal an Gemeinden gedacht, die unter Verfolgung arbeiten, die diese Möglichkeit, sich so frei zu versammeln, ja gar nicht haben. Die würden gar nicht auf die Idee kommen, dass es jetzt eine Einschränkung wäre. Das ist für die das Normale, sich nicht treffen zu können. Praktische Arbeit, miteinander zu beten, All das gelingt am besten gemeinsam. Jesus sagt, dass das Salz unnütz ist, wenn es nicht mehr salzt und man es dann genauso gut wegschütten kann. Normalerweise verliert Salz seine Würzkraft nicht, es sei denn, es wird eben zu stark verdünnt und das war vielleicht damals wirklich ein Problem mit dem Transport, dass dann der Staub dazukommen und durch die Wüste. Irgendwann hat das Salz dann aufgehört, salzig zu schmecken. Man braucht eine gewisse Menge reines Salz, sonst schmeckt man nichts. Und das soll uns auch ein bisschen als Warnung dienen, darauf zu achten, dass wir stets von diesem reinen Salz genügend umgeben sind, dass wir nicht alleine bleiben als kleines Sandkörnchen, als kleines Salzkörnchen in einem großen Haufen Sandkörnchen, wo man dann unsere Wirkung, nämlich die Wirkung, die Gott haben möchte, dass wir tun, Licht und Salz zu sein, zu würzen, zu konservieren, dann nicht entfalten können. Wir sollen darauf achten, stets von genügend anderen Salzkristallen umgeben zu sein, die uns helfen, gemeinsam die Würzkraft Gottes für unsere Umgebung zu sein. Für unsere Umgebung im Würztal, im Murtal bei uns, in der Steiermark, ja überall, wo wir hinkommen. Amen.